Bist du ready?
Ich bin immer ready.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fotobeisel. Mein Name ist Loran und hier reden wir über alles, was irgendwie mit Fotografie zu tun hat. Diese Folge ist eine ganz besondere. Ich würde sie einfach nur The Lost Tapes nennen, da es lange so aussah, dass sie niemals online gehen kann. Das hat den einfachen Grund, dass wir sie schon vor 4 Monaten oder so aufgenommen haben. Wieder mal mit der Lena, die ihr sicher schon von ein, zwei Folgen her kennt und mit der wir einfach mal darüber geplaudert haben, was alles Unvorhergesehenes am Werk passieren kann und wie man am besten mit solchen Situationen umgeht. Original sollte die Episode bei ihr am Podcast Agic in Katic erscheinen. Darum auch nicht wundern, dass wir öfters aus ihrer Perspektive reden. Am Ende ist es dann bei mir online gegangen, aber passt hier auch, finde ich, super rein. Von daher habt Spaß mit der Folge und ja, nicht vergessen, es ist eine Time Bubble. Seitdem hat sich bei uns beiden sehr viel getan. Also kann sein, dass ein paar Infos, die ihr hier jetzt hört, inzwischen nicht mehr aktuell sind. Wie auch unter anderem irgendwo die Drohne erwähnt wird, wo es inzwischen schon neue Gesetze gibt, die man halt wieder mal berücksichtigen müsste. Aber ich glaube, es ist trotzdem eine sehr lustige Folge geworden und von daher viel Spaß dabei.
Okay. Hallo Griesenk und schön, dass es wieder da seid und mit zuhört bei meiner neuen Folge von Agitschinka Ditsch. Das mal ein bisschen abseits von den Berge Folge, aber trotzdem noch mit ganz, ganz viel Berg dabei. Ich darf von mir heute ganz herzlich wieder meinen sehr geschätzten Kollegen, den Loran, begrüßen.
Hallo, grüß euch.
Na, Loran, wie schaut's bei dir aus? Du bist mal in Wien, oder?
Ja, aktuell sitze ich gerade hier zu Hause bei mir im schönen Wien, wobei es, glaube ich, leicht verregnet ist, aber voller Tatendrang für die lustige Folge, die wir vorbereitet haben für heute.
Ja, genau, jetzt wo es schon abends früh finster wird und ich dann nicht mehr so oft auf dem Berg oben bin zum Sonnenuntergang, lockt mir natürlich wieder das Feeling, daheim zu sitzen und ein bisschen mehr mit dem Podcast mit dir zu quatschen. Und ich finde es ganz cool, dass wir heute uns da zusammengetan haben.
Ja, das ist immer wieder schön, mit dir im Podcast zu erscheinen, sei es jetzt bei dir oder auf meinem Podcast. Aber ich glaube, thematisch haben wir immer Spannendes zu bieten, was die Hörer auch gerne verfolgen, wie ich es halt auch bei mir zum Beispiel mitbekommen habe, weil die Folgen mit dir waren immer so die Highlights.
Da darf man dann ganz, ganz kurz einwenden. Also für alle, die jetzt sich nicht mehr auskennen oder vielleicht nicht Bescheid wissen, wer denn der Lorand ist. Also man kennt ihn auch unter Fotogulasch. Und erzähl mal du, Lorand, wie dein Podcast heißt und um was das alles da geht.
Ja, sehr gerne. Grundsätzlich heißt mein Podcast Fotogulaschs Fotobeisel, wo in den ersten 15 Folgen ich grundlegende Thematiken in der Fotografie beredet habe, die so allgemein auch viel Theorie beinhaltet haben. Und jetzt dann ein kleiner Wandel kommen wird und ich mehr gehe zu den Routen oder Fotoausflügen, die man machen kann, speziell anfangs auch um Wien oder später auch vielleicht in Osttirol und ähnliche Orte. Wo es auch kurz beschrieben wird, natürlich nicht so in die Tiefe wie bei dir, wo lang man gehen muss, wenn man da lang wandert, dass man sich nicht komplett verläuft, aber halt auch sehr viel Details oder halt Tipps, wo man stehen bleiben kann, wo sich lohnt, Fotos zu machen, zu welcher Tages- oder Jahreszeit es sich lohnt, Fotos zu machen und ähnliches.
Also schon mal sehr, sehr interessiert in dem Thema. Hast du da auch GPS-Daten, die du uns dann mit auf den Weg gibst? Oder wo findet man da am besten dann ein bisschen eine Verlinkung? Hast du da eine Webseite, wo man da nachschauen kann?
Ja, bis meine Podcast-Folgen online gehen, innerhalb der nächsten 2, 3 Wochen wird auch meine Webseite endlich stabil online sein, hoffentlich. Und dort werde ich auch einerseits Artikel zu den Podcast-Folgen haben und dort auch natürlich mit Fotogalerien das Ganze bestücken und auch die wichtigsten GPS-Koordinaten verlinken, wie zum Beispiel, wo ist der Parkplatz, wo ist der Startpunkt. Es wird nicht die komplette Route markiert sein, aber dass man die Eckpfeiler doch ungefähr sieht, wo man starten muss, dass man sich auch selbst ein bisschen in der Gegend erkunden kann und entdecken kann, was es dort zu entdecken gäbe.
Also ich freue mich schon auf die Folgen von Südtirol. Da habe ich dir auch das ein oder andere Plätzchen gezeigt.
Ja, das stimmt. Das wird auch sicher folgen. Jetzt kommen mal erstmal die in der direkten Umgebung, die man halt auch mit einer Stunde Autofahrt aus Wien erreichen kann, um zum Eingrooven, wo es halt leicht ist, bevor dann die schwere Kost wie Südtirol kommt, wo man halt dann aus dem Staunen nicht rauskommt.
Ja, vielleicht eh ein bisschen Urlaub in der Heimat ist gerade aktuell eh wichtiger denn je, finde ich. Und ein bisschen die Umgebung, die einem nahe liegt, erkunden, weil das ist, glaube ich, unter die aktuellen Voraussetzungen, um da wirklich problemlos wandern zu können, glaube ich, das Beste, um wirklich nicht noch unnötige Risiken einzugehen. Und jetzt kommt dann eh der Winter und da werden wir dann auch die andere oder die ein oder andere Winterwanderung von Katitsch hören. Und du kennst das ja auch schon, das kleine Örtchen. Und ja, eigentlich eh ganz cool, dass du so einen Stein ins Rollen gebracht hast, wie die Gitsch in Katitsch dann zum Podcast gekommen ist.
Ja, Winterwanderungen wird es auch bei mir geben, wobei man natürlich sagen muss, dass als Großstädtler, wo hier noch im Vergleich zu Tirol ja alles noch recht flach gehalten ist mit den Bergen, ist es natürlich für den Anfang, glaube ich, einfacher, die Tagesausflugsziele, die man vielleicht auch in einem halben Tag abhaken kann, zu beginnen, als dass man sagt, okay, ich nehme jetzt einen großen Berg ins Visier, wo ich 4, 5 Stunden wandern muss. Aber die Folgen werden auch noch später kommen, aber erstmal ein bisschen eingrooven. Und generell, wie gesagt, mein Motto mit diesen Folgen, die ja kommen sollen, ist ja diese Ausflugs- oder Entspannungs- Tipps für gestresste Großstädtler, dass einfach, dass die Leute auch mal die Idee dafür bekommen, dass wie viel Schönes es eigentlich zu entdecken gibt und dass man dazu eigentlich gar nicht weit rausfahren muss oder nicht erst nach Bangkok fliegen muss oder wo auch immer, sondern es reicht schon, wenn man mal eine Stunde aus der Stadt rausfährt. Und ja, Katitsch ist ein schönes Örtchen. Ich habe dort auch sehr schöne Bilder gemacht und freut mich, dass ich damals so aktiv mitwirken konnte, dass die ganze Idee von diesem Podcast dort auch so finalisiert wurde, um es mal so zu sagen.
Ja, es war mir halt jedenfalls eine Freude und bin da auch ganz dankbar, dass du da mit mir so den ersten Podcast aufgenommen hast, weil irgendwo braucht man ja schon jemanden, der mal mit einem das ausprobiert und mal schaut, was draus wird. Und dann gemeinsam lässt sich natürlich leichter analysieren, was man verbessern kann und in welche Richtung denn es geht, weil ich glaube, du weißt am besten, wie verkopft ich am Anfang vor dem Mikro gesessen bin und was ihr eigentlich wollt machen und wie es jetzt eigentlich letztlich gelaufen ist. Das ist ein bisschen auch von selbst gegangen.
Ja, es reicht, glaube ich, nur so viel zu sagen, dass für diese Gesprächsmenge, die wir jetzt schon aufgenommen haben, in einem Take, hätten wir damals, glaube ich, gute 3 Stunden gebraucht.
Ja, ein bisschen eine Gesprächstherapie, sagen wir zwei, ist eh immer nett und das finde ich ganz lustig.
Ja, vor allem, weil ich habe ja auch bei mir selbst gemerkt, dass wo ich mir irgendwann auch die erste, fünfte, zehnte Folge angehört habe, wie sehr sich auch mein Sprachbild geändert hat, im Vergleich von der ersten zu auch von der Verständlichkeit her oder von der Geschwindigkeit her, wie sehr ich die Sätze zusammenwische. Es hat sich doch sehr viel getan. Also auf jeden Fall eine Sprachtherapie.
Ja, jetzt spricht man so schön frei raus. Also ich merke selber, wenn ich mir meine Folgen rückwärts anhöre, dass die letzten schon echt sehr gelungen sind, wo man sich schon wirklich abgeholt fühlt. Und bei den ersten da wirklich schon ein bisschen gehust. Also so ein bisschen
Man könnte.
schnell redend und einfach, ja, nur keine Vorstellung, wohin es geht. Jetzt bin ich schon so tiefenentspannt und ich finde es aber auch ganz wichtig, dass man dann sich einfach Zeit nimmt, zur Ruhe kommt, weil das hört man der Stimme ungemein an. Und das war auch mit der Grund, wieso es ja bei mir auch so eine lange Sommerpause gegeben hat. Das war ja gar nicht gewollt. Und jetzt werdet ihr vielleicht euch auch wundern, wieso sie nicht schon wieder in Dialekt redet, weil das ist bei mir so eine Automatik, wenn man mal einmal einen Gesprächspartner hat in einer anderen Muttersprache, passt man sich ein bisschen dem Gespräch an. Aber nichtsdestotrotz, die Oberstaller-Albenfolge kam ja bei uns beiden sehr gut an.
Ja, absolut. War ja auch dieses Jahr eines meiner Highlights. Oder wenn nicht sogar mit, ja, auf jeden Fall unter den Top 3, weil jetzt auf die Schnelle könnte ich gar nicht sagen, aber überhaupt da der Ort, dann die Drohnenvideos, die ich auch gemacht habe, die Fotos, die ich von dort habe, überhaupt der ganze Tag, das Abschalten, das war eigentlich so eh genau mein Geburtstag rum. Es war eigentlich so sehr cooler Geburtstagswochenende, was ich da hatte. Und ja, ich glaube, diese ganzen Podcasts gehen ja auch darum, dass man ein bisschen Selbstfindung und auch, dass man auch lernt, sich selbst nicht so ernst zu nehmen, um es mal so schön zu sagen. Weil ich glaube, was wir auch beide am Anfang hatten, wo man auch sagen könnte, da war ein recht großer Stock im Weil man einfach sich selbst wahrscheinlich ein bisschen blöd vorgekommen ist, wenn man ins Mikro geredet hat und oh mein Gott, was werden die Leute denken, wenn sie es hören? Und irgendwas mit sich selbst ins Reine kommen, ist, glaube ich, das auch ein recht guter Weg.
Ja, und so eine Gesprächstherapie findet ja auch schon beim Wandern statt. Und wir haben uns ja heute auch schon ganz spontan eigentlich zusammen verabredet, da hier die Folge aufzunehmen, weil wir beide so Lust und Laune hatten. Und ich finde, das ist auch wieder sehr, sehr schön, mal nicht alleine vorm Mikro zu sitzen.
Ja, vor allem, man muss ja auch sagen, dieses, wenn ich schon gerade vorhin dieses sich selbst nicht zu ernst nehmen angeschnitten habe und auch diese Gesprächstherapie, die ganze Idee ist ja eigentlich daraus entstanden, dass du machst ja sehr wanderspezifische mit sehr detaillierten Angaben zu den Wanderungen. Ich bin immer mehr in fotografisch unterwegs mit mehr Fototipps und alles, was uns beide aber vereint oder halt das Wandern und Fotografieren auch vereint, dass wenn man ein Dödel ist, dann Fehler passieren. Und nobody is perfect. Und wir einfach mal die Gelegenheit nutzen wollten, wenn das Wetter schlecht ist, einfach vielleicht ein paar Leuten ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, indem wir einfach über unsere Missgeschicke plaudern, die uns über die Jahre passiert sind. Und ja, die dann halt, ich glaube, zur Erheiterung vieler Personen beitragen werden.
Und genauso ist heute auch vielleicht ein bisschen ausgedehntere, längere Folge. Hat jetzt nicht unbedingt so viel mit der Wanderroute zu tun, aber ich finde halt einmal, man darf auch mal ein bisschen zum Thema dazu ausdehnen und einfach einmal so frei Schnauze raus am Podcast aufnehmen, was alles so für Anekdoten noch auf der Wanderung passieren können. Wir haben uns heute für euch ausgedacht, dass wir speziell was uns bei Wanderungen Missgeschicke passiert sind. Also ich glaube, das ist dann einmal, das Erlebnis ist ja natürlich großartig, wenn man mal auf den Berg geht und den Bergmoment richtig erlebt. Aber was dann alles oft dazu gehört, das sind so Kleinigkeiten, die dann am Ende vom Tag schon sehr, sehr viel ausmachen. Und vielleicht fängst du mal an, Lorand, und hast ein Thema, was mal rauswerfen kannst, und ich ergänze dann meine Story dann dazu.
Okay, fangen wir an mit dem Klassiker, der mir genau vor 1 oder 2 Wochen zum letzten Mal passiert ist. Es passiert zum Glück alle 5 Jahre gefühlt, aber es ist wieder mal passiert. Wir sind mit bekannten Sonnenaufgang fotografieren gefahren. Ich so schön am Samstag früh um 4 oder halb 4 aufgestanden, dann rausgefahren, ihn abgeholt um 4:45, damit wir auch ja rechtzeitig dort sind, wo wir hinwollten, weil das war konkret bei uns hier oben auf der hohen Wand, gibt's so einen Aussichtsturm, von wo man ein 360-Grad-Panorama hat. Und ja, wir alles super, alles schön, extra früh schlafen gegangen. Und dann kam halt das Geile, wo ich angekommen bin, oben, erste Foto wollte ich machen und habe gemerkt, ich habe meine Speicherkarte zu Hause vergessen. Ist so zum Beispiel ein Klassiker, wenn man sich denkt, das geil, man steht wirklich so auf, man fährt 100 Kilometer zum Standort, man wandert, keine Ahnung, 20 Minuten, muss man oder 10 Minuten noch im Auto weggehen, weil es halt nah dran ist. Dann ein Aussichtsturm, gute 50 Meter rauf in die Höhe, lässt sich vom Wind die Nase wegpfeifen, weil es wirklich so richtig windig war. Und steht dann, dann denkt sich, ich wollte die Situation retten, weil Bekannter hatte dann gerade mit einem Micro-SD-Adapter, dachte ich, ja, wurscht, ich nehme aus meiner GoPro die Micro-SD-Karte mit und pack's um und alles ist easy. In meiner GoPro ist eine 128 Gigabyte Speicherkarte. Meine Kamera unterstützt nur bis 32 oder 64, jedenfalls nicht die 128er. So bin ich halt gestanden, habe mich gefreut, bin wieder ins Auto gestiegen und bin nach Hause gefahren.
Ja, die besten Erinnerungen bleiben eh im Kopf, nicht? Oder wie sagt man so schön, das beste Kamera ist das Auge
Ja,
selbst.
da musste ich leider so rangehen und Erlebnisse sammeln für die Zukunft.
Aber das ist mir auch schon letztens passiert. Also, dass man mal zum Sonnenuntergang auf dem Wiesenweg, Gott sei Dank, eigentlich nur so eine kleine Sonnenuntergangsspaziergang macht und dann hat man die Speicherkarte vergessen. Generell schließe ich jetzt immer nur noch, ich gebe die Speicherkarte gar nicht mehr raus, sondern speichere mir die Daten gleich rüber auf dem PC. Aber das, was mir mal passiert ist, und da kann ich mich heute noch dafür ärgern, weil ich bin ja der Technik, ich bin ja der Technikschussel schlechthin. Und zwar habe ich letztes Jahr ja so einen schönen Wanderherbst gehabt. Das kann, glaube ich, kannst du noch, weißt du noch ganz gut von meinen ganzen Bildern. Ich war ja in Vilnius, in Großaal, im Xiesertal. Und ich habe da so super Fotos gemacht und hätte sogar einen Auftrag gekriegt, dass man damit was verdienen kann. Und So typisch Lena wieder mal, wie ich halt bin, habe mir eine App runtergeladen und dann die ganzen JPEGs von der Kamera aufs Tablet rübergezogen und dachte, ja, das sind halt die RAWs und fange da an zu bearbeiten. Jetzt habe ich aber nicht geschaut, was für Dateigröße das war und habe dann immer schon auf der Speicherkarte an der Kamera einfach die ganzen Dateien runtergelöscht. Jetzt habe ich wirklich von 7 schönen Wandertouren, nur die JPEGs und die kann damit gar nichts anfangen. Für Instagram reicht's, aber hätte man jetzt einmal für eine Webseite können ein Foto hernehmen, da hätte es natürlich das RAW gebraucht.
Ja, wobei Website.
Und da bin ich leider erst hinterher drauf gekommen, nicht? Und da ärgere ich mich heute nur zu Tode für das und ich glaube, ich muss die ganzen Touren nochmal nachmachen.
Ja, das kann ärgerlich sein, das glaube ich. Das hatte ich ähnlicher Fall, nur da, bei meiner Kamera hat ja diese komische Funktion, dass man auf Komplettautomatik, also auf diese Deppen sich umstellen kann, was speziell dafür gedacht ist, dass wenn du jemanden die Kamera schnell in die Hand drückst, dass hier, mach mal ein Foto von uns. Klassiker, weil das, wenn man halt mit größerer Kamera unterwegs ist. Das Problem ist, diese Kamera bei diesem Automatikmodus stellt von RAW auf JPEG um. Das habe ich bis zu diesem Zeitpunkt nicht gewusst. Wo ich dann halt dann irgendwann so kurz jemand gehe, mach mal ein Foto von Bekannten, wie ich Sonnenaufgang stehe, habe dann wieder zurückgestellt auf meine manuellen Modi, dass ich alles mache. Die Kamera hat aber nicht auf RAW zurückgestellt. Und das war dann auch wieder so Silvester, nee, das war am 30. Dezember, sind wir auch so früh um 4 oder so weggefahren, sind dann noch eine Stunde hochgewandert am Berg im Schnee, im eisigen Schnee hoch und dann halb versunken, halb gerutscht, um oben einen recht schönen Sonnenaufgang zu erwischen, wo man sich denkt, okay, der Wind beißt wirklich kalt, alles bei minus 10, 15 Grad. Nur um dann nach Hause zu kommen und zu merken, oh cool, die Bilder sind ausgebrannt, weil weswegen ich ja auch RAW brauche, ist ja, wenn ich keine HDRs machen möchte, um jetzt mal ein bisschen technisch zu sein, sondern aus einem Bild möglichst viel rausholen möchte, brauche ich halt die Möglichkeiten der RAW-Dateien. Und da sind die JPEGs halt ein dezenter Nachteil, weil damit kannst du halt recht wenig anfangen, wenn du extreme Lichtsituationen hast. Wobei aber ich nur kurz einhaken wollte, weil vorhin, wo du gemeint hast, für die Webseite hätte es wahrscheinlich sogar noch gereicht, weil dort werden ja meistens nicht so große Bilder genommen, sondern nur Webauflösung, nicht viel größer als Instagram. Wo wirklich kritisch wird es dann meistens bei Leinwänden und ähnlichen, wenn du wirklich hochauflösend große Bilder ausdrucken möchtest, weil ich kenne speziell keine Webseite, die größere Bilder als Full HD zum Beispiel nimmt. Das sind ja 3 Megapixel oder so. Also das ging eh noch, aber ja, mit RAW kann man schon das Ergebnis so herrichten, wie man es auch wirklich hätte.
Okay, also abgesehen davon, dass man mal eine Speicherkarte vergisst oder mal wirklich nur aufs falsche Format gestellt hat, so eine Schussel wie ich muss man auch erstmal sein, dass man zu einem schönen Sonnenuntergang auf die Seisser Alm hochfährt und dann, ja, wie es Teufel so will, alle Objektive mit hat, aber dann einfach im Rucksack die Kamera nicht findet. Und die wühlt da rum und wühlt da rum und da fällt es mir ein, ach Gott, ich habe die auf dem Beifahrersitz im Auto vergessen. Wir hätten endlos viel Zeit gehabt, eigentlich noch alles durchzuchecken und haben da noch ewig lang auf der Hütte für den Sonnenuntergang gewartet und da ist mir es nie aufgefallen. Aber dann packst du die aus und ja, wo ist meine Kamera? Und da bin ich schon so Spezialistin für das, weil da war ja auch letztens in Großaal im Salzburger Land, wo ich arbeite, mit ein paar guten Freunden von mir auch auf dem Berg und habe dann extra in der Früh noch so lange gebraucht, bis sie den Platz auf der Kamera hat, dass sie die ganzen Daten runterziehe und war dann ein bisschen in Verspätung und wie es der Teufel so will, was war, will im Rucksack wieder meine Kamera auspacken fürs erste Foto, jetzt fällt mir ein, ich habe die Kamera im Stress daheim liegen lassen. Jetzt hat er auch nur wieder die Objektive mit dabei, aber keine Kamera.
Fast genauso ist mir das auch vor, naja, nicht vor 2 Wochen, ja, stimmt, wir hatten ja Lockdown seitdem, halt im Frühjahr passiert, wo ich wegen der Arbeit nach Villach fahren musste und dann nebenbei mit einem coolen Model aus Villach ausgemacht habe, dass nach 5 Jahren schaffen wir endlich mal einen Termin zu finden, wo wir beide Zeit haben und ich hatte nicht so viel Arbeit zu erledigen. Da haben wir gesagt, 1 Stunde, 1,5 Stunden für ein kleines Shooting habe ich, geht sich gut aus. Keine Ahnung, bei welchem See haben wir uns da getroffen. Läuft. Und dann aus dem Auto aussteigen, Fotorucksack, cool, nehmen wir. habe ich dann auch leider dort gemerkt, dass ich meine Kamera am PC vergessen habe und die hier in Wien lag und ich in Villach war und dann nach 5 Jahren Termin ausgemacht für ein Shooting und dann war es halt ein bisschen peinlich, gleich einen Folgetermin auszumachen mit der Prämisse, dass ja, nächstes Mal nimmst du deine Kamera mit.
Oh Gott, ja, da, gut, dann, wenn man es auf einer professionellen Ebene dann noch machen will und gerade noch irgendwie so ein ganzes Arrangement organisiert hat, dann ist ja wirklich echt peinlich.
Ja, aber sagen wir so, wir haben schon gelacht, dass es hat zu unserer ganzen Story saugut gepasst, dass ewig lang hat es gebraucht, bis wir mal Termin gefunden haben. Und dann hat es wieder nicht funktioniert, aber seitdem haben wir unsere Fotos geschafft, haben den
Sollte
Dobrat.
halt nicht sein.
Ja, wir haben es dann, glaube ich, 1 Monat, 1,5 Monate später oben am Dobratsch die Fotos gemacht und die sind dann auch echt cool geworden. Von daher, ja, es hat alles seine Zeit gebraucht.
Aber ich finde, oftmals sollte man auch bewusst die Kamera daheim lassen oder auch das Handy vor allem, um dann den Moment bewusst zu erleben, weil es ist halt ganz ein anderes Feeling, wenn man mal all den technischen Krimskrams daheim lässt und das wirklich nur für sich aufnimmt und nicht ständig das Gefühl hat, man muss jetzt jeden Moment unbedingt mit der Kamera festhalten, weil das kommt halt wieder so im heutigen Zeitgeist immer schneller, immer höher, immer weiter nahe. Und das Entschleunigen, einfach das mal so zu genießen, ich glaube, das soll oft mal ganz genau so sein, dass das genauso passiert, dass man gezwungen ist, da das einfach mal so zu erleben.
Ja, ich muss auch sagen, die letzten Monate war es halt oft, dass ich einfach gesagt habe, ach, ich pack die Kamera gar nicht aus, ich bin einfach unterwegs, genieße die Umgebung, mach vielleicht mit dem Handy ein, zwei Fotos, nur um klassisch Familie und WhatsApp ein, zwei Fotos schicken zu können. Aber ich hatte gar nicht das Bedürfnis jetzt, mit Kamera das perfekte Bild zu machen, woraus ich Leinwand machen will, woraus ich Wallpaper machen will oder ähnliches. Einfach weil ich es genießen wollte, die in der Natur, die Ruhe. Oder am Berg, in der Stadt, wurscht wo, irgendwas entdecken, für mich persönlich Erfahrungen sammeln oder Momente sammeln, mit den Leuten, mit denen ich unterwegs war, auch die Zeit zu genießen, dass man halt mal die Zeit zu zweit, zu viert, so wirklich sozusagen versuchen, intensiv zu nutzen. Das hat schon sehr viel bedeutet und es war auch vor allem für mich sehr wichtig, die letzten Monate, um auch mich wieder ein bisschen in Balance zu setzen.
Ja, du sprichst es genau an. Also die Suche nach dem perfekten Bild, das ist schon so ein Fluch und Segen zugleich, sage ich. Wenn man da mal einmal weiß, wie man es festhalten kann, auch sei es mit der ganzen Technik, mit dem Know-how, aber dann ständig dann mit der Kamera unterwegs ist, dann ist einfach mal schön, dass man sagt, nee, weißt du was, jetzt erlebe ich den Moment so, die Wolken, wie sie sich gerade färben, kann man gerade nicht festhalten. Auge fürs Bewusstsein viel mehr wert. Und da habe ich auch so eine kleine Sache, wo ich eine kleine Wanderung, die ich mal gemacht habe mit meinem Hund noch. Da war ich zu Sonnenaufgang unterwegs auf dem Doblach Apfenhorn bei uns in Südtirol, bin aber von Osttirol bin von Osttirol aus gestartet. Und der Sonnenaufgang war schon sehr verregnet. Und ich dachte, es wird gar nichts mehr und bin dann zur Bonner Hütte abgestiegen, weil ich mir gedacht habe, ich muss mich mal aufwärmen. Die ganzen Sachen waren durchnässt. Es war an einem Junimorgen, Alpenrosenzeit und dann sind vor mir zwei Regenbogen aufgegangen. Der Hüttenwirt hat gemeint, er hat selbst fast noch nie so einen schönen Sonnenaufgang gesehen, weil der Sonnenaufgang an sich war ja unspektakulär, aber die zwei Regenbogen. Und besagt mir, der Akku am Handy ausgegangen. Ich hatte keinen Akku mehr auf meiner kleinen Digitalkamera. Da hatte ich von Systemkamera noch keine Ahnung. Aber das war ein Erlebnis. Ich war dann 10 Stunden unterwegs, habe meine Tour ausgedehnt, weil dann richtig alles aufgerissen, ist. Die Sonne kam raus. Es war dann voll warm. Ich hatte dann viel zu warme Kleidung dann an und bin dann mit meinem Hund dann endlos lang gewandert, dann bis zum Akinkele hoch und dann noch hinten runter, wieder abgestiegen zu meinem Ausgangspunkt. Und ich muss sagen, das ist ein Traum. Und allein das im Bewusstsein, wenn ich die Geschichte jemandem erzählen kann, da durch die Alpenrosen, Blüten durchzuwandern, das ist mir 10-mal lieber, als wie wenn ich jetzt da zig Fotos hätte, die ihr herzeigen könnt.
Ja, definitiv. Ich kann aber in dem Sinne sehr gut Bezug auf diese Art von Geschichte nehmen und genau das Gegenteil immer erzählen. Jedes Mal, wenn man sich vornimmt, dass es wird bombastisch und jetzt stehe ich wirklich früh auf und ich fahre viel, ich wandere noch mehr, um den perfekten Sonnenaufgang oder den perfekten Sonnenuntergang zu erwischen, ist jedes Mal dasselbe, dass 10 Minuten vorm Sonnenuntergang die Wolken sich verdichten und nichts mehr zu sehen ist. Das hatten wir, ich glaube, bei der letzten damals, wo wir bei meinem Podcast über Sonnenaufgänge oder Sonnenuntergänge am Berg geredet haben, habe ich ja auch damals diese Reisalpe-Geschichte erzählt, was so ein Klassiker war, halt, dass man steht um 3 auf, fährt 1,5 Stunden mit dem Auto, wandert dann nochmal 1,5 Stunden, damit man rechtzeitig zum Sonnenaufgang am Berg ist, kämpft sich über vereiste Strecken rauf und rutscht gefühlt 2 Meter runter, 1 Meter geht man rauf, um sich arg hochzukämpfen, den Sonnenaufgang um 5 Minuten zu verpassen, nur damit es ausschaut, als wenn so ein Laserbeam durch die Wolken durchgeht, weil man gar nichts sehen kann. Das hat ja aber auch regelmäßig, dass wenn man sich vornimmt, dass jetzt wird's gut, jetzt nehme ich Kamera, jetzt mache ich Fotos und ich mache die Fotos meines Lebens, wird's immer scheiße.
Ja, aber gut, das sind jetzt eigentlich so Sachen, wo wir halt die Kamera vergessen haben. Aber sag mal, Laurent, ist dir denn selber nie passiert, dass du mal ein Missgeschick oder einen kleinen Unfall hattest, da wo du dir denkst, ah, das hätte mir die ganze Aktion sparen können? Oder ob du mal was am Berg vergessen hast, da habe ich ja auch mit dir schon die ein oder andere Geschichte erlebt.
Ja, Missgeschicke, da ist meine Liste lang und die Reparaturkosten recht hoch oder halt sagen wir so, zum Glück hatte ich zu der Zeit gute Kontakte, dass es günstig erledigt wurde. Aber wenn ich jetzt so das legendärste Missgeschick vornehmen will, was jetzt eh schon vor 8 oder 9 Jahren passiert ist, aber mit besagten Bekannten, mit dem ich auch auf der Hohen Wand, weil ich glaube, ich habe mit ihm immer meine. Na, nicht gut, er ist keine gute Begleitung. Jedenfalls, weil ich war mit ihm unterwegs, aber in der Schweiz, am Julia-Pass, was ja in der Nähe von St. Moritz dort unten das Eck da ist, ein wunderschöner Bergpass auf 2500 Metern oder sowas. Und da kann man halt so auf eine Felszunge rausgehen, dass man genau runter ins Tal sieht. Und wir so, ja, suchen uns coolen Spot für Sonnenuntergang, alles easy. Da ist mir halt passiert, dass meine damalige 5D Mark II mit der 2470er Linse, was so im damaligen Kombipreis so, ich würde mal so sagen, 2,5 bis 3.000 ungefähr im Wert hatte, und ich zu der Zeit nicht die Kamera um meinen Hals gehangen habe, sondern nur diese coole, weil ich ja cool Kid war, nur diese Handschlaufe hatte, die halt im Prinzip, wo man nur genau die Kamera angreift und halt eine, und das war nicht die beste Idee, weil wo ich einfach mit so einem Schwung gerade einen Fels hochklettern wollte, ist mir halt die Kamera aus der Hand gerutscht und ist halt den Pass runtergerasselt. Und dann, wir haben halt da so hinterhergeschaut, wie sie dann halt immer so rollt und rollt und fliegt und rollt und den, zum Glück war es mit Gras bedeckt. Aber dann irgendwann haben wir Panik bekommen, weil da war so eine Felsvorsprung mit 3 Meter breiten Felsformationen. Und genau davor ist es dann stehen geblieben in einem Busch. Und das war dann, dann konnten wir diese 20 Minuten runtersteigen vom Berg, die Kamera holen, die zum Glück super funktioniert hat und nichts abbekommen hat. Aber das war, glaube ich, in dem Moment so, uiuiuiui, ich sollte vielleicht ein bisschen besser aufpassen auf meine Sachen.
Ja, bei mir war das damals also nicht direkt, dass mir mal die Kamera kaputt wurde. Da hatte ich echt noch Glück für das, dass ich so ein ungeschicktes Kind bin und eigentlich wirklich gefühlt alles bei mir nicht eine lange Lebensdauer hat. Gott sei Dank habe ich mir da auch nicht so die teure Ausrüstung gekauft. Das ist genau der Punkt, wieso ich mit mir ein bisschen im Zwiespalt bin, ob ich mir eine gescheite Ausrüstung zulegen sollte. Aber ich habe eine Lieblingssonnenbrille gehabt und die habe ich besagt schon echt zweimal am Berg oben vergessen. Einmal war es am Strudelkopf, da habe ich auch eine Podcast-Folge, da habe ich's, bin ich hochgeradelt mit dem Mountainbike zum Sonnenuntergang, der war jetzt mäßig schön und dann zog halt ein Regenwetter auch auf, gell? Ja, und was war? Dann war ich schon auf Halbweg wieder zurück bei der Hütte. Und mir kam das so vor, ja, hat die nicht irgendwann einmal eine Sonnenbrille mit? Schau überall nach, auf den Kopf und auf den Helm und im Rucksack und nix war da. Und dann denke ich mir so, oh je, ja genau, ich weiß nur, wo die liegt. Die habe ich dann oben am Gipfelbuch liegen lassen, wo man den Behälter öffnet. Und bin dann wirklich um 10 Uhr abends dann nochmal hochgeradelt. Das letzte Stück bin ich dann hochgelaufen, weil ich es mit dem Fahrrad echt nicht mehr geschafft habe, um dann meine Sonnenbrille zu holen. Um 11 Uhr abends war ich dann wirklich beim Auto daheim und das hätte ich mir so schenken können. Da hast du die doppelte Tour machen müssen. Also da denke ich mir auch, ja, wärst du den gescheiter mal daheim geblieben. Aber nichtdestotrotz, weißt, hier bei uns am Dorfberg in Katitsch auch wieder Sonnenuntergangstour gemacht mit dem E-Bike. Haben wir mal ausgeliehen zum Testen, weil es war August, Hochsaison. Ich hatte keinen Bock, mich irgendwie körperlich noch anzustrengen. Und genau dieselbe Sonnenbrille, 2 Wochen später, wieder am Berg oben vergessen. Hab dann aber auch echt alles abgesucht, aber da war das Problem, dass ich halt nicht wusste, an den 3 Orten, wo ich dann ein bisschen Stopp gemacht habe, wo ich denn die genau liegen lassen habe, und habe es einfach nicht mehr gefunden. Die wollte dann wirklich nicht mehr am nächsten Tag nochmal da hochradeln und das mir anschauen. Und ja, schade drum, das finde ich ja halt nicht mehr. Aber ich glaube, das wollte so sein, weil sonst wäre es ein und dieselbe zweimal gewesen.
Ja, aber es war nicht derselbe Berg.
Na, das zumindest nicht, aber halt die gleiche Sonnenbrille innerhalb von 2 Wochen.
Ja, sie wollte nicht mehr bei dir bleiben.
Na, voll nicht. Und ich kann mich da, apropos Sonnenbrille, da kann ich mich nur ganz gut erinnern. Ich glaube, das war ja eh mit dir zusammen in Innerkschlöß im Mai.
Ja.
Da habe ich so eine Anekdote aus meinem Leben erzählt, von der Volksschule noch, wie man mich halt kennt. Die kennen ja die ganzen Geschichten nur in- und auswendig. Erzähle da so von der Brücke, wie eine Mitschülerin was passiert ist, und in dem Moment, weißt du noch mal, willst du die Geschichte zu Ende erzählen?
Jetzt an diesem Volksschulgeschichtsteil. Ja, jetzt kommt mir das Bild, das du da gerade noch erzählt hast, dass man auf der Brücke hier und da das irgendwas dann fallen lassen und wie man hinterhergeschaut hat. Und in dem Moment ist dir dann, ich glaube, nur der Bügel von der Brille dann irgendwie so aus der Verankerung gelöst, weil die vorher eh schon kaputt war oder so, keine Ahnung. Jedenfalls dann, wie wir es noch gesehen haben, wie es gerasselt ist und genau auf der Holzbrücke zwischen den Holzbrettern durch und ist drunter auf einem Balken hängen geblieben. Und wir haben dann gute 5 Minuten geschaut, ob man irgendwie an diesen Bügel rankommen könnte, und haben dann irgendwann entschieden, dass ja, das gehört für die ewigen Jagdgründe dort bleiben.
Ich glaube, wenn man mit ganz langen Pinzette dahin geht, dann kriegt man es nur raus.
Ja, aber ich
Also,
kann
falls wer mal dann Lust und Zeit hat, mir da in Innergeschloss hinten einen Bügel von der Sonnenbrille rauszufischen, der kann sich da mal betätigen. Der kriegt dann einen richtig großen Kuchen von mir. Aber ich glaube, dass die wirklich, wenn nicht einer schon rübergetrampelt ist, dann ist die mal bei Zeiten da runtergefallen.
Ja, wobei die stand echt stabil, ist die auf diesen Balken gelegen.
Vor allem das Timing, ich erzähle dir da in dem Moment der Geschichte von der Volksschule, wie eine Mitschülerin da von der Brücke alles runtergefallen ist, und in dem Moment, kaum dreht man sich um, als ob man es verschrieren hätte, fällt mir der Bügel von der Sonnenbrille runter. Also das ist ja ein echter Timing, das muss man hinkriegen. Aber so ist spielt's Leben nicht, und irgendwo, man kann
Aber
ja froh sein, dass der Schaden sich nur auf materielle Sachen beläuft.
ja, das ist eh das Wichtigste, solange nur materiell. Aber eigentlich fast dieselbe, also selbe Setting ist mir eigentlich auch passiert. Und damals, wo ich ein Shooting hatte, irgendwo in der Steiermark, an einem Baggersee oder so, und wir haben halt auf einem Holzsteg fotografiert. Und gerade wo meine erste Speicherkarte voll war und ich die Speicherkarte tauschen wollte, noch mit der 5D, wo noch die großen CF-Speicherkarten ja drin waren, also die großen 4 gingen, dann wollte ich Speicherkarte tauschen, und in dem Moment, plumps, fällt mir aus der Hand die volle Speicherkarte und wunderschön genau zwischen den zwei Holzbrettern durch rein ins Wasser, rein in den See. Ich habe sie nie wieder gesehen, und glaube ich, 300, 400 Shootingbilder waren auch dann in den ewigen Jagdgründen. Da war ich auch sehr glücklich darüber.
Ja, also man kann da schon vom Glück sagen, dass nicht mehr passiert bei solchen Sachen, nicht? Aber rein von den materiellen Sachen her, also ich glaube, man kann da noch das Thema ausdehnen ohne Ende.
Oh ja, weil ja, es ist eh immer, Materielles kann man ersetzen, auch wenn man natürlich emotionalen Wert hat, aber scheiß drauf, Materielles kann man ersetzen, weil wichtig ist eigentlich die Gesundheit, nur wie ich selbst manchmal so dumm bin und das komplett genau verkehrt rum vergesse, weil da fällt mir nur ein, einmal habe ich es geschafft, ich habe ein Shooting gemacht auf der Donauinsel hier in Wien, und da ist die Donauinsel, weil, falls du sie kennst, ist ja eine so eine 22 Kilometer lange, eigentlich künstlich aufgeschüttete Insel, ja, auf der Donau, da genau auf der kompletten Länge von Wien und noch länger. Und dort ist ja so, wenn es Flussrichtung, also da ist die Insel mitten auf der Donau, und die rechte Seite ist die große Fahrrinne, wo auch die ganzen Boote und die großen Dampfer und alles lang, nein, nicht Dampfer, aber halt jedenfalls die ganzen Frachtschiffe langfahren. Und die linke Seite, also Flussrichtung linke Seite, ist immer mit verschiedensten Dämmen und alles gesperrt. Das ist immer stilles Wasser oder stehendes Wasser, wo mehr für Freizeitaktivitäten gedacht ist, also mit Bootfahren und Schwimmen und die ganzen Sachen. Wir haben halt auf der Seite, wo die großen Boote fahren oder große Schiffe fahren, fotografiert. Und was ich bis zu diesem Zeitpunkt nicht gewusst habe, dass du gehst, so, du hast so einen steinigen Grund, gehst rein und so nach 10, 15 Metern hast du plötzlich die Fahrrinne von diesen blöden Schiffen, wo es ja richtig tief runtergeht. Und ich mache so meine Fotos, und in dem Moment rutsche ich mit einem Bein in diese Fahrrinne rein, weil ich nicht gewusst habe, dass sie da anfängt. Bin so komplett einmal weg gewesen, habe mich gerade so noch geschafft, mit den den Steinen festzuhalten und genau, dass ich meine rechte Hand wie die Freiheitsstatue hochgehalten habe, genau, dass die Kamera über Wasser bleibt und ich war komplett weg. Und zum Glück habe ich mein Telefon ja am Ufer und sowas rausgelegt, dass ich wirklich nur meine Sachen an hatte oder kurze Hose, T-Shirt so halt. Oder Badehose und T-Shirt und dann Kamera raus, dann irgendwie mich wieder rausgerobbt. Und genau zu der Zeit die zwei, drei Leute, die ja noch dabei waren, alle erstmal völlig erschrocken geschaut. Und wo ich angefangen habe zu lachen, haben sie halt genauso angefangen zu lachen. Aber das war in dem Moment so nachträglich bedachtet, nachträglich zurückgehend, war schon eine ziemlich, ziemlich heikle Situation. Und das hätte sehr böse ausgehen können.
Bevor wir da ganz ausschweifen und über die Kameras nur uns verlieren, weil da, glaube ich, können wir beide unendlich viele Geschichten erzählen, die uns jetzt gerade im Moment gar nicht mal einfallen. Ist schon meine Überlegung, ob ich mir eine Drohne zulege oder nicht. Ich glaube, da müsste ich erst mal ein bisschen rumexperimentieren. Und mich schreckt eher ab, die ganzen Stories, was ich von meinen befreundeten Fotografen so kenne und selber erlebt habe, wo ich mir auch denke, ob das wirklich so eine gute Idee ist, bei meinem technischen Geschick da mir auch eine zuzulegen. Wenn dann nur eine mit der guten Versicherung, weil ich glaube, bei deiner Story hin, da lasse ich mich jetzt selber mal überraschen, wie die dann ausgeht.
Ja, grundsätzlich, es kommt nicht aufs technische Geschick an, es kommt auf die Orientierung an, wie ich feststellen musste. Weil bei meiner kleinen Drohne hatte ich ja, dass wir waren am Grünsee in der Steiermark und ich so cool, oh ja, jetzt mache ich hier unten am Kreuzteich ein paar Aufnahmen, Drohne steigen lassen, über den See schön rumgeschwört. Und Bekannte, die mit war, der habe ich dann halt gerade gezeigt, dass schau, da gibt es auch einen Sportmodus, Cine-Modus, halt diese verschiedenen Speeds. Und wo dann die Drohne gerade in unsere Richtung zurückgeflogen ist, vom See wieder zurück. Und beim Kreuzteich muss man wissen, weil wir waren so ziemlich am Anfang, also wenn es vom Parkplatz herkommst, am Anfang ist sehr viel Wald, kleine Wassermühle oder und dann so ein Bach, der in den Teich eigentlich reinläuft. Und von da sind wir gestartet. Und dann ist der Teich, der selber ja halt komplett baumfrei ist, aber halt, man muss halt wieder landen. Und die Drohne kommt halt zurück in unsere Richtung und ich sehe schon, oh Scheiße, da kommt ein Baum in den Weg. Und ich sage, huh, da müsste ich aber dann ein bisschen nach rechts ziehen, damit ich halt nicht den Baum erwische. Was ich dabei für den Moment nicht bedacht habe, dass wenn die Drohne mir entgegenkommt, müsste ich sie nach links ziehen, weil ja sich die Richtung gedreht hat. Und so habe ich dann mit großem Schwung, vor allem im Sportmodus, wo sie besonders schnell und flink reagiert, einmal nach rechts gezogen und voll rein in den Baum. Und dann aus der Baumkrone ist sie mir dann so gute 25 Meter runtergerasselt ins Wasser rein. Zum Glück war da das Wasser nur halben Meter tief. Das heißt, ich bin dann hingesprintet, habe die Drohne dann unter Einsatz meiner trockenen Hosen rausgefischt. Dann erstmal noch mein Reserve-T-Shirt, was ich mit hatte, eingepackt, dass die irgendwie trocken wird. Hab die dann zu Hause noch in Reis gelegt und dann versucht, trocken zu legen. Habe aber dann danach, glaube ich, 3 Monate lang nicht getraut, mich diese Drohne wieder einzuschalten, weil was ist, wenn es denn kaputt ist? Hab's aber letztens dann gemacht und sie funktioniert. Das heißt, und ich habe mir sogar das Video angeschaut, das schaut urlustig aus, wie du siehst, wie sie fliegt, 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 Baum kommt, wutsch, dann erstmal dieser große, wie es dann runtertrudelt, rein ins Wasser und im Wasser noch 10 Sekunden kristallklare Aufnahmen im Wasser, bevor sie sich abschaltet und sich jetzt. Also ich glaube, die haben berechnet, dass die hin und wieder mal in Bäumen hängen bleibt und ins Wasser plumpst.
Ja, ich denke mal, das muss man mit in Kauf nehmen, wenn man sich so ein Gerät anschafft. Aber passiert das eigentlich nur, wenn man den Sicherheitsmodus ausschaltet?
Also ich habe ja die Mavic Mini, die kleine. Die Problem oder das Problem mit der ist eigentlich, dass die hat nur zwei Sensoren unterhalb der Drohne. Das heißt, weil normal die großen Drohnen, für die du aber großen Führerschein schon brauchst, haben ja Sensor vorne, hinten, links, rechts, unten, oben. Das heißt, die können auch blind durch Bäume durchfliegen und weichen allen Hindernissen aus. Die kleine, wie gesagt, hat nur unten, das heißt, die registriert nur, ob sie gerade landet oder nicht, ist aber grundsätzlich blind für die anderen Richtungen. Das ist halt ein Nachteil, weswegen man bei der kleinen, dafür ist sie halt unter 250 Gramm und ist offiziell ein Spielzeug. Aber wie gesagt, man muss halt Abstriche machen, weil wenn man sich jetzt eine Mavic Air 2 zum Beispiel kauft um 900 Euro, die hätte dann schon diese größeren oder die verschiedenen Sensoren drin, dass die halt auch den Follow-Modus machen kann, dass sie halt einem nachfliegt und allem ausweicht, was kommt.
Das wäre ja das Spielzeug, von dem ich so persönlich träume und begeistert
Ja,
bin.
das wird bei mir wahrscheinlich irgendwann auch der Next Step sein, nur da bin ich so, dass die hole ich mir, wenn ich ansatzweise sehe, wie ich meine Fotografie oder meine Videos monetarisieren kann oder wie ich davon Geld mache, weil dann wiederum der Drohnenführerschein kostet zu viel Geld, als dass man ihn nie verwendet später. Weil du
Ja,
brauchst.
wenn man es jetzt nur hobbymäßig macht, dann muss man sich schon das Hobby leisten können, sage ich mal so. Aber es ist sicher viel Entwicklungspotenzial und in der heutigen Zeit gar nicht mehr wegzudenken, gerade wenn man sich mit der Videografie beschäftigt, da glaube ich, kommt
Absolut.
man nicht um. Ich bin ja der Meinung, du kennst mich ja, wenn man auf den Berg geht, da hätte man halt noch mal mehr Möglichkeiten, wenn man eine Drohne hätte so richtig ein schönes Gipfelkreuz einzufangen, weil da kann man noch so gut fotografieren, aber wenn man da keine Drohne hat, dann kann man das nie so schön festhalten, finde halt ich.
Ja, das stimmt. Wobei aber ich muss sagen, weil weswegen ich mich auch mit meiner Drohne nicht so wirklich traue, weil damals am Eisenstein oben haben wir es gemacht, wo ich halt auch mal dieses Gipfelkreuz umrunden lassen habe und ähnliches. Nur wiederum ja, wenn du die R2, die halt sicher schon mehr Gramm drauf hat, weil je schwerer die Drohne, umso stabiler ist sie natürlich im Wind. Und wenn oben am Berg ist meistens nicht windstill. Darum ist halt, weswegen ich die Drohne jetzt nicht so gerne fliegen lasse. Weil ich habe schon Aufnahmen gehabt, wo man dann gesehen hat, wo es dann plötzlich 2 Meter zur Seite gepackt wurde, weil einfach der Wind reingegriffen hat. Das ist dann schon ein bisschen Nachteil. Aber definitiv, oben am Berg kann man einfach mit der Drohne sehr viel, sehr gute Bilder machen, die man so sonst wahrscheinlich nicht hinbekommen würde. Wobei aber, wenn wir schon beim Wasser sind, noch eine Kamerastory ist mir gerade eingefallen, die muss ich erzählen, weil da war ich selbst in Obergescheid. Wo wir letztes Jahr in Kroatien im Urlaub waren, habe ich es geschafft, dass ich mit dem Stativ wunderschönen Wellen fotografieren wollte und die eine große Welle nicht gemerkt habe, die dann genau meine Kamera weggewischt hat, die seitdem nicht mehr funktioniert. Und mir war irgendwie die Reparatur die Sache nicht mehr wert. Aber ja, Wasser ist gefährlich für Kameras und Elektronik, kann man so sagen. Aber sag, jetzt haben wir schon so viel über Technik geredet. Grundsätzlich siehst du es eigentlich als Missgeschick oder ein negatives Erlebnis, wenn du zum Beispiel so voll den schönen Sonnenaufgang erleben willst, am Berg raufgehst und voll die Nebelsuppe hast.
Persönlich hatte ich es noch gar nicht so oft, muss ich sagen. Also ich hatte ja oft das Glück mit dem Hochnebel. Ich habe eher das Pech ein bisschen, dass es Hagelwetter aufgezogen ist zum Sonnenuntergang oder eben, ja, also einmal hatte ich ja Whiteout wirklich. Da wollte ich ja einen französischen Freunden von mir im Strudelkopf da die drei Zinnen zeigen. Aber es hat an sich danach schon ein bisschen ein Licht gehabt und die Wolken haben sich auch cool verfärbt. Also es ist nie so schlecht. Natürlich ist mir es dann immer ein bisschen mulmig und vor allem unangenehm, wenn man dann Begleitung hat, die vielleicht nicht so im Berg orientiert ist und dann da jemanden hochschickst oder jemanden die Tour beschreibst und die Witterung einsetzt oder so. Also da sollte man schon ein bisschen aufpassen, weil ich kann eigentlich mehr Geschichten erzählen von Bekannten und Freunden von mir, denen Missgeschicke passiert sind, als wie dass ich eigenes erzähle. Weil ich muss dann wirklich sagen, ich glaube, ich bin dann sehr bewusst auf dem Berg aufgewachsen und weiß dann auch, wenn es Zeit ist, umzudrehen. Das ist mir letztens auch jetzt in Brixental sogar passiert, dass sie gesagt hätte, na, also die Tour wäre kurz davor gewesen, abzubrechen, weil es war echt mühsam, in der Nacht da alle 20 Meter nach einer Markierung zu suchen, so steil bergauf einen Grat aufzusteigen und es war einfach ekelhaft kalt. Ein Wind, ein Sturm schon, sage ich mal so, ein Wind ist dann schon harmlos. Und sicheres Durchbeißen hat sich ausbezahlt, aber eigentlich ist es ein Blödsinn, so eine Wanderung zu machen, wenn man sich in der Gegend gar nicht auskennt. Und deshalb empfehle ich das ja gar keinem nachzumachen und
Ja,
bin da
sicher.
mal schon ein bisschen vorsichtig. Und das ist vielleicht bei uns ein bisschen ein Unterschied, wenn man auf dem Berg groß wird, dann kann man das Risiko ein bisschen eher einschätzen. Das ist auch vor allem, fällt es mir auf, wenn die Gästen von mir dann eine Tour empfehlen und die dann nach der Ausrüstung fragen oder was sie alles mitnehmen müssen. Manche glauben nicht mal, dass man im Sommer eine Regenjacke braucht, aber du bist halt wirklich am Berg und so ein Regenwetter ist im Nu vor dir.
Jo, na, aber ich weiß jetzt konkret, frage ich, weil ich hatte es einmal, nicht Berg, sondern da waren wir auf der Bellevue-Wiese, das hier über Wien, von wo du gerade, vor allem in Winterzeiten hat man da gerade schön Wien im Vordergrund und die Sonne geht direkt hinter der Stadt auf. Und ich mag es halt von da oben, weil der Blickwinkel ist recht cool. Und da dann war eines meiner ersten Erlebnisse oder wo ich angefangen habe, Sonnenaufgänge zu fotografieren. Und wir sind dann voll motiviert rauf, Bekannte abgeholt, hochgefahren. Nur, dass wir dann um so einen Nebel hatten, dass wir keine 5 Meter gesehen haben. Das heißt, man hat zwar diese roten Lämpchen gesehen, die halt geblinkt haben für die Flugzeuge, dass da Vorsicht, großer Schornstein oder großer Turm nicht gegenfliegen. Aber man hat gar nichts gesehen. Und dann ist halt, wir haben es gemerkt, dass es wurde immer heller, wie wenn du den Dimmer beim Licht andrehst, dass es wird halt immer heller, aber das war das Ganze, was man halt erlebt hat. Und dann denke ich mir, und da ist es halt schon, meine, ich glaube, die coolsten Nebelfotos, die ich, habe ich dort gemacht. Also das war schon lustig, jetzt fotografisch, denn versucht man Not zu Tugend machen, aber es war trotzdem scheiße, weil ich musste sehr früh aufstehen. Es hat mir keinen Spaß gemacht, so früh aufzustehen in dem Moment. Und dann war sozusagen das, wofür man eigentlich rausgegangen ist, war nicht vorhanden. Das hatte ich halt ein, zweimal auch schon am Berg, wenn man rausgeht und plötzlich die Wolken ziehen rein und man steht und man wartet und nichts passiert. Aber ja, das ist halt das Risiko, was ich selbst nicht so als Missgeschick sehe. Ja, wenn man sich im Schlamm suhlt.
Da trifft es genau auf den Punkt. Der Berg ist halt auch ein Erlebnis und das muss man halt erleben. Und ich finde ja auch, dass man da nicht soll mit einem gewissen Terminkalender auf den Berg gehen, sondern einfach sich da den Tag bewusst die Zeit nimmt. Am besten nicht mit irgendeiner Erwartung hingeht, weil dann wird man eh enttäuscht. Also man soll das wirklich sich darauf einstellen. Man kann so vieles erleben. Das kommt meist anders, wie man denkt und einfach ein bisschen abschalten und runterkommen und sich davon abholen lassen und einfach das Wandern und das einfach miterleben.
Jo, aber wenn man schon Missgeschicke am Berg, Natur, wie oft ist dir schon passiert, dass du irgendwo in einem Modder ausgerutscht bist und dich einmal komplett in den Schlamm gesuhlt hast?
Das ist noch gar nicht so lang her. Das war jetzt im Brixental an dem kleinen Spiegelsee. Sind wir von dem Spissnägel runtergewandert am Grat und da kommt man zu so einer kleinen Lacke, der Hirzeg-Lacke. Und ich wollte echt so ein cooles Spiegelbild machen vom großen Rettenstein, der sich da drin ein bisschen gespiegelt hat und dachte mir, ja, da vorne ist es eh trittsicher. Und hat man so einen kleinen Grasberg, der da aus dem Sumpf herausgeschaut hat, ausgesucht, dreht da drauf und in dem Moment stecke ich bis zum halben Schienbein hoch im Wasser drin. Aber ich muss sagen, ich kann ja echt über mich selber lachen und sowas gehört dazu und passiert halt mir dann auch mal gerne. Aber ja, an sich ist mir noch nichts passiert, was einem nicht auch selber passieren wird, glaube ich. Aber ich könnte dann noch Geschichten von anderen Anekdoten erzählen. Ich glaube, da bin ich nur ganz schön heilig.
Ist dir eigentlich schon mal passiert, dass du irgendwie das falsche Ziel gefunden hast, also falscher Berg, oder du wolltest eigentlich ein Gipfelkreuz hast, aber das Nachbarkreuz zuerst gefunden oder sowas?
Ja, das war jetzt auch wieder im Brixental so. Also in gefühlt 2 Bergtagen, die ich da im Brixental verbracht habe, sind genau die Ereignisse eingetreten. Da waren wir eben am zweiten Tag Sonnenaufgangstour aufs Brechhorn. Haben da uns in der Karte aber schon wirklich oft vorher die durchs also wir haben in der Karte uns recherchiert, uns genauestens auch vorbereitet, sind dann über ein Floch, das ist so ein Bergkamm, hochgewandert und als wir dann unten gestartet sind, beim Parkplatz stand Brechhorn 2,5 Stunden. Und wir sind dann nach einer Stunde an den Einstieg zum Kamm gewesen und dann steht am Schild, ja, wir bräuchten jetzt noch 2 Stunden. Dann denke ich mal, ja, so langsam sind wir ja nie gegangen, dass wir da in 2 Stunden, jetzt nur eine halbe Stunde gelaufen wären. Und da sind wir tatsächlich wirklich wahrscheinlich bei einem falschen Weg abgebogen. Aber wie schon vorhin gesagt, wenn du da in der Nacht musst alle 20 Meter mal schauen, wo eine Markierung ist und du kennst dich in der Gegend aus, dann wird das echt mühsam. Aber letztlich ist die Tour, die wir dann gemacht haben, auch wenn es nicht so war, wie es geplant wäre, viel, viel schöner gewesen. Deswegen sage ich auch, werft mal eure Pläne beiseite, erlebt den Berg bewusst und dann kommt man auf viel, viel mehr Bergmomente, die man bewusst genossen hat und ist so dankbar. Und einfach geht's mal auf den Berg und macht euch ganz gar nicht großen Kopf. Man kann die Tour ja dann ausdehnen oder verkürzen, wie man da möchte. Und da bin ich oft einmal dann ganz froh, dass der Berg so spielt, wie er will. Und er holt sich dann schon die Momente zurück. Und ja, also soll das auch nicht das Ganze unterschätzen. Also
Ja, aber mit diesem Verlaufen oder die Markierung nicht richtig beachten, ist wichtig. Und lustigerweise auch, dass dadurch manchmal die witzigsten oder die schönsten Touren entstehen, weil ich glaube, 2018 war es, wo wir auf die Rax gehen wollten und ich mir bei Bergwex wunderschön die Route ausgesucht habe, dass 10 Kilometer, 1000 Höhenmeter, alles cool. Und gleich nach 5 Metern haben wir es irgendwie geschafft, dass ich auch so gemeint habe, wir müssen jetzt nach links, nicht nach rechts. Weil Heukuppe genauso angeschrieben war, die Spitze, die wir ja erreichen wollten. Unterschied war halt nur, wären mal rechts gegangen, wären wir so auf den Forstweg rauf und dann komplett bis zur Spitze auf dem Forstweg lang, ungefähr auf diesen Serviceweg, wo ja auch die Autos ja hochfahren, die ja Sachen hochbringen zur Hütte. Wir sind aber links gegangen, durch den Wald, der dann immer steiler wurde, die Wege immer schmaler, bis wir am Ende schon auf einem Klettersteig waren. Und über den Klettersteig noch so gute 200 Meter rauf mussten und dann irgendwann so schiss. Irgendwie stand aber nichts davon hier in der Route. Wieso ist denn das hier? Ich meine, die Aussicht war Bombe. Vor allem auch diese Glückshormone, die man dann hatte, weil ich wäre gefühlt so alle 100 Meter am liebsten umgedreht, weil ich gesagt habe, na, das packe ich nicht mehr, das ist zu steil, und ich gehe doch keinen Klettersteig. Auch nicht wegen Höhenangst oder so, nur einfach gesagt, Alter, ich gehe doch jetzt nicht diese Felswand steil rauf, ich will doch so die Rentnerroute gehen, gefühlt. Aber wir haben es geschafft, wir haben wirklich den Berg bezwungen und haben dann uns dann. Es war ein echt cooles Erlebnis und war halt schöne Fotos. Bis heute sind viele meiner Lieblingsfotos von dem Tag entstanden und ja, man darf sich nicht immer auf die vorgeplanten Routen verlassen, vor allem wenn man nicht mal die Schilder gescheit lesen kann. Ja, das sind dann halt die schönsten Momente entstehen wirklich oft spontan.
ja, voll. Also das Leben schreibt halt die schönsten Geschichten und also das ist auch mit einer der Gründe vielleicht, dass ich da sitze, weil wenn ich da kurz einwenden kann, meine Eltern haben sich ja auch so kennengelernt. Jetzt erzähle ich zwar ihre Geschichte ein bisschen nur kurz gefasst. Mein Papa, der ist damals auf den Ortler hoch und ist dann halt abgestürzt, nicht? Und sage und schreibe, wäre ja das Krankenhaus in Meran oder Bozen weitaus näher gewesen. Er hat sich dann aber irgendwie, ob er bei Bewusstsein war oder nicht, in Brixen einliefern lassen, wo meine Mama zu dem Zeitpunkt Krankenschwester war und hat ihn dann auch relativ lang betreut und die haben sich da dann kennengelernt. Also da muss man das mal so aus der Perspektive sehen, dass manchmal im größten Unglück auch das größte Glück liegen kann, nicht? Und ja, ich bin der lebendige Beweis, dass ja auch so ein Bergunglück auch was Positives mit sich bringt.
Ja, das Leben schreibt immer noch die schönsten Geschichten.
Ja, na wirklich. Also wenn man sich da oben und ich finde, auf dem Berg ist noch so eine Idylle und eine Traumlandschaft sowieso, aber auch vor allem das Menschliche, der Faktor Mensch zählt da oben noch wirklich viel. Dass man sich grüßt oder wenn jemand mal Hilfe braucht, dass man sich da sofort hält oder wenn jemand mal in einer Notsituation ist, dass man sich da hilft, ist da oben schon eine Selbstverständlichkeit. Und das ist halt noch die heile Welt, die du am Berg oben findest und mir so mittlerweile vorkommt, im Tal unten nicht mehr allzu oft anzutreffen ist. Und das finde ich sehr, sehr schade.
Das stimmt, das kommt mir auch so vor, dass oben am Berg oder halt, wenn man halt auf Wanderung ist, die Leute noch viel offener und grüßen und dann nett sind. und halt in der Stadt die Leute einfach in ihren eigenen Stress und Hektik oft vergessen, auf sich oder nicht nur auf sich zu schauen, sondern auch ein bisschen auf die Umgebung zu schauen, dass auch noch vielleicht andere Leute existieren. Ja, aber schauen wir mal. Jetzt haben, wie es ausschaut, werden wir jetzt wieder viel Zeit haben zum Zuhause nachdenken, wie es besser geht. Von daher werden wir sehen.
Zum Entschleunigen, aber wir holen uns ja im Berg auch ans Mikrofon. Ich glaube, da brauchen wir zwei uns keine Sorgen machen.
Das kann man wohl laut sagen.
Das war jetzt einmal vielleicht eine andere Folge für euch Zuhörer. Ich hoffe, es hat euch doch ein bisschen gefallen. Ich glaube, wir lassen die jetzt zum Ausklang kommen, oder?
Ja, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Es war definitiv mal was anderes. Und mich würde auch sehr die Meinung der Zuhörer interessieren, ob es anderen auch gefallen hat oder ob wir das lieber gleich lassen sollten und zurückkehren sollen zu unseren fachlich kompetenten Podcasts. Weil, ja, es war witzig. Es war, glaube ich, auch sehr aufschlussreich in vielerlei Hinsicht und jederzeit immer gerne wieder.
Oder vielleicht hat ja mal der ein oder andere Zuhörer eine spannende Geschichte für uns auf Lager, die wir dann mal erzählen sollen oder dürfen, weil das würde mir auch brennend interessieren. Da könnt ihr mir auch gern auf Instagram dann schreiben oder einfach dann, wenn mal Kontakt aufnehmen, per WhatsApp auch eine Sprachnachricht schicken. Wenn wer mal Lust hat, da können wir das ja auch gern einspielen. Das wäre vielleicht auch mal ganz eine coole, interessante Idee. Und ich würde mal sagen, lasst uns auf jeden Fall ein Feedback da, weil das interessiert mich sowieso immer brennend, wie das ankommt. Die nächsten Wanderpodcasts gibt es sowieso in gewohnter Weise wieder von mir, aber mal kurz dazwischen drin ein Spiel, um mal das alles ein bisschen in eine lockere und leichte Atmosphäre zu bringen. Finde das auch ganz cool zwischen uns zwei.
Absolut, das ist auf jeden. Und ich freue mich schon auf deinen nächsten Wanderpodcast wieder, welchen Berg oder Gipfelkreuz oder was auch immer dann wieder dann vorgestellt wird, weil man lernt sehr viel auch über deine Region kennen, weswegen ich mich schon darauf freue. Und ich auch dann meine, weil was man bei uns nicht vergessen kann, du redest dein Südtirolerisch, ich rede mein Pfiffgenesisch und wir beide sitzen in Österreich. Das ist halt immer so eine witzige Kombination, dass wir beide, glaube ich, die Sprache ein bisschen verfeinern können, uns gegenseitig, aber.
Aber ich finde, das müssen wir uns beibehalten, weil das macht uns jetzt so authentisch, nicht? Und irgendwie kann man da gar nicht mal drauf achten, wie man redet, weil das passiert eh im Flow und dann sind wir halt real.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Na, und ich werde mich jetzt auch dran machen, dass ich die Tage mal meine nächste Podcast-Folge aufnehme. Vor allem auch, wie gesagt, weg von diesen theoretischen bisschen Fotografie für Anfänger, Themen hin zu konkreten Fotorouten. Die ersten zwei, drei sind schon geschrieben, müssten nur noch aufgenommen werden, aber bald kann man auch bei mir wieder Neues hören.
Also hört man Lorand rein, alias Fotogulasch unter seinem Podcast Fotobeisel. Bleibt dann auch weiterhin mir treu und wer dann schon nicht die nächste Folge erwarten kann, der kann ja beim Lorand die ein oder andere Folge von mir mit ihm dann anhören, wenn euch die heutige auch schon mal gefallen hat. Also ich würde sagen, wir lassen das jetzt ausklingen für heute Abend und wünsche euch allen noch ganz, ganz viel Gute und Gesundheit in der Zeit. Bleibt weiterhin auf dem Berg, genießt eure Momente und ja, würde mich freuen, wieder beim nächsten Mal, dass ihr alle einschaltet. So viel zu mir. Danke, sagt die Jitschinka Titsch und bis zum nächsten Mal beim Reinhören bei meinen Bergmomente.
Auch ein Danke meinerseits und ich wünsche auch noch allen viel schöne Erlebnisse am Berg, am Land, in der Stadt. Bleibt gesund und kommt's gut über die nächste Zeit, weil ich glaube, Herausforderungen warten noch auf uns und genießt die Zeit, die kommen wird.